Vorlesung Technische Grundlagen der Informatik für Wirtschaftsinformatiker. Fachgebiet KBS, Technische Universität Berlin.
So, schönen guten Tag. Sie haben letzten Samstag einen Test geschrieben und der ist so ausgefallen. Die Ergebnisse wurden Ihnen ja schon mitgeteilt. Hier nochmal das Gesamtergebnis, Punktezahl und diese dünne rote Linie, das ist sozusagen die Bestehensgrenze. Also man sieht, die Masse der Verteilung ist auf der rechten Seite, aber es gibt durchaus welche links vom Strich. Das sozusagen als Feedback zur ersten Hälfte der Vorlesung. Aber noch ist nicht alles verloren. Wir haben zwar dadurch eine Durchfallquote von ca. 30%. Es sind jetzt, das sind Prozentzahlen, etwa 31%. Aber das ist ja nur ein Drittel der Gesamtnote. Das heißt, im Abschlusstest können Sie mit den restlichen zwei Dritteln so ein schlechtes Ergebnis nochmal ausbügeln. Es wird eine Einsicht geben in Test und Testkorrektur irgendwann im Januar. Ich glaube, Termin steht noch nicht ganz fest. Doch, steht schon fest? Weiß nicht. Also irgendwann in der zweiten Januarwoche vielleicht. Typische Fehler, Umgang mit Binärzahlen, relativ elementar für Informatiker und auch für Wirtschaftsinformatiker. Dann so im Bereich Boolescher Algebra, was ist genau XOR, was bedeutet XOR? Das ist einfach im Prinzip Bits kippen. Implikation, Äquivalenz, was sind die genauen Unterschiede und welche Umformungsregeln gibt es, um jetzt einen Boolschen Ausdruck zu transformieren. Denn bei der Rechnerarchitektur gab es Unsicherheiten in diesen Statusbits und auch eine Verwechslung, dass die UND-Funktion, also das logische UND, natürlich nicht dasselbe ist wie eine arithmetische Addition. Aber das können Sie sich dann im Detail nochmal bei der Einsicht angucken. Es gibt ja da auch die Möglichkeit, dass bei der Korrektur mal ein Fehler passiert ist und sich dann vielleicht das Ergebnis noch nach oben, vielleicht auch nach unten korrigieren lässt. Fragen dazu noch? Ja? Ich war die letzten Male nicht dabei, aber mir sind keine Fälle bekannt, wo die Note schlechter geworden sind. Es sei denn, Sie stellen bei der Korrektur fest, ich habe hier zu viele Punkte gekriegt und beschweren sich dann. Dann würden wir Ihnen die Punkte dann natürlich aufgrund Ihrer Beschwerde entsprechend abziehen. Insofern haben Sie es ein bisschen in der Hand. So. Letzte Woche hatten wir Kapitel 5 ganz kurz mit zwei Folien abgeschlossen und uns dann dem Thema Prozesskommunikation zugewandt. Das Kanalkonzept eingeführt, der Kanal als ein Datenobjekt, was zwei Operationen anbietet, Send und Receive. Und diese Operationen können von Prozessen aufgerufen werden. Adressiert wird das Kanalobjekt, also nicht der Empfängerprozess. Insofern ist das etwas entkoppelt und man muss nicht unbedingt wissen, welcher Empfängerprozess sich hinter dem Kanal verbirgt. Das können auch mehrere sein. Wir hatten das zunächst eingeführt in einer asynchronen Art und Weise, wo keine Synchronisation zwischen Sender und Empfänger stattfindet, hatten das dann aber ausgeweitet zu den synchronen Varianten, sodass wir dann insgesamt vier mögliche Fälle eines Kanals hatten, den AS-Kanal, asynchron-synchron, den also den AA-Kanal, auf beiden Seiten asynchron und eben diese vier Kombinationen von asynchron und synchron, wobei das häufigste ist, dass man ein asynchrones Senden hat und ein synchrones Empfangen, weil der Sender will eigentlich nur seine Nachricht loswerden und muss nicht unbedingt auf den Empfänger warten. Der Empfänger ist aber oft in der Situation, dass er wirklich die Nachricht braucht, um weiterarbeiten zu können. Deswegen ist das Empfangen meistens synchron, also blockierend ausgelegt. Und blockierend heißt, wenn die Nachricht noch nicht da ist, dann wird der Empfänger in dieser Receive-Operation so lange aufgehalten, blockiert, bis die Nachricht da ist und dann wird er deblockiert und kann weiterarbeiten. So ein Kanal hat üblicherweise auch eine Kapazität größer als 1, das heißt, er kann viele Nachrichten speichern und die werden dann dort in so einer First-Come-First-Served-Warteschlange gehalten und desgleichen auch eventuell wartende Empfängerprozesse. Dann war die Frage nach der physischen Zuordnung. So wie wir es eingeführt haben, ist das Kanalobjekt so frei schwebend zwischen Sendern und Empfängern. Muss aber nicht sein. Häufig ist es so, dass einem Prozess ein solcher Kanal fest zugeordnet ist, genauso wie Sie eben auch Ihren persönlichen Briefkasten haben, sodass alle Nachrichten, die an Sie gerichtet sind, in diesem Briefkasten landen. Und deswegen heißt so ein Kanal oft auch Mailbox oder manchmal auch Port. Dann kann man das noch ausweiten auf Gruppenkommunikation, dass man einmal sendet, aber gleich an eine ganze Menge von Empfängern. Wenn man an alle Prozesse senden will, dann nennt man das auch oft Broadcast. Und wenn man an eine Teilmenge, an eine wohldefinierte Teilmenge von Prozessen senden will, dann heißt das Multicast. Und die normale 1:1 Kommunikation heißt dann entsprechend manchmal auch Unicast. Das Gleiche geht auch in der Gegenrichtung, dass mehrere Sender zu einer Nachricht ihre Beiträge leisten und die dann als eine Nachricht an einen Empfänger ausgeliefert wird. Aber das ist nur in Spezialgebieten üblich. So, und dann haben wir uns damit befasst, was man unter Client-Server-Prinzip versteht. Und da bin ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr so ganz sicher, wie weit wir gekommen sind. Hatten wir das? Haben Sie überhaupt schon die Folien? Okay. Sorry. Bitte? Okay, Kapitel 5. Und das ist Kapitel 6. Sie sind unterwegs, aber Sie sind noch nicht im Web. Gut, dann gehen wir mal davon aus, dass wir diese Folie noch nicht hatten, ja? Okay, kein Widerspruch, dann machen wir einfach an der Stelle weiter. Normalerweise ist es so, dass eben so ein Server eine ganz bestimmte Funktionalität anbietet. Es kann ein Webserver sein, dann unterstützt er eben das HTTP-Protokoll und die Operationen, die im HTTP-Protokoll vorgesehen sind. Man kann sich aber auch einen Prozess vorstellen, einen Serverprozess, der jetzt den Hauptspeicher verwaltet. Und wenn da so ein Programm läuft und feststellt, ich brauche noch mehr Speicher, dann würde es sich an diesen Hauptspeicherverwalter wenden, dem eine Nachricht zuschicken, ey, reich mir mal weitere 5 Megabyte rüber. Und dieser Hauptspeicherverwalter würde dann gucken, ob er noch 5 Megabyte frei hat und dem Client-Prozess, also in diesem Fall einem Benutzerprozess, einem Anwendungsprogramm, sagen, hier hast du deine 5 Megabyte und das ist die Anfangsadresse des Speicherbereichs, den ich dir gerade zugewiesen habe. Das wäre also dann die Operation belegen und wenn der Prozess dann fertig ist und den Speicher nicht mehr braucht, dann würde er das wieder freigeben. Genauso kann man sich bei Dateien vorstellen, ein Dateiserver, bei der die Operationen öffnen und schließen einer Datei und Lesen und Schreiben in dieser Datei anbietet. Also worauf ich hinaus will, es gibt üblicherweise mehrere Operationen, die von einem solchen Server unterstützt werden. Und dann ist die Frage, wie organisiert man das? Die einfachste Art und Weise ist, dass man den Prozess wie einen Sekretär auslegt. Ein Sekretär oder eine Sekretärin ist ja auch jemand, der oder die mehrere Aufgaben durchführen kann. Sie kann telefonieren oder er kann telefonieren, Briefe schreiben, stenografieren manchmal, Termine vereinbaren, Reisen buchen, jedenfalls auch mehrere Operationen. Und wenn das als Sekretär ausgelegt ist, dann müsste man sozusagen im Rahmen dieser Nachricht irgendwo in der Parameterliste angeben, welche Operation möchte ich denn gerne ausgeführt haben. Also hier würde eine Operations-ID stehen. Und im Code dieses Servers würde dann erstmal abgefragt, was hätten Sie denn gerne, also welche Operation soll ich ausführen? Und dann würde hier irgendwo verzweigt werden in eine der N angebotenen Operationen. Und zum Schluss würde das Ganze als Ergebnis oder als Quittung an den auftraggebenden Prozess zurückgeschickt. Eine andere Möglichkeit ist, dass man so einen Server als Team von Prozessen auslegt. Das hat den Vorteil, dass dieser Server dann in sich zur Parallelität auch fähig ist, weil diese Prozesse können natürlich auf unterschiedlichen Prozessoren gleichzeitig ausgeführt werden. Wir hätten dann, um zu unserem Beispiel des Hauptspeicherverwalters zurückzukommen, der die Operationen belegen und freigeben anbietet, hätten wir einen Prozess, der hier das Belegen anbietet und einen anderen Prozess, der das Freigeben anbietet. Und jeder hätte seinen eigenen individuellen Eingangskanal, sodass wir, wenn wir Belegen haben wollen, eine Nachricht an den Kanal schicken und wenn wir Freigeben aufrufen wollen, dann schicken wir eine Nachricht an diesen Kanal. Also wir wählen die Operation dadurch aus, an welchen dieser Prozesse die Nachricht gerichtet wird. Wenn es sich um so einen Hauptspeicherverwalter handelt, dann braucht er natürlich irgendwo Informationen, was in diesem Hauptspeicher ist belegt, was ist frei. Dafür gibt es irgendwie eine komplexe Datenstruktur, die da gehalten werden muss, Belegungsinformation. Und auf diese Datenstruktur muss man natürlich zugreifen, sowohl beim Belegen als auch beim Freigeben. Man muss auch in dieser Datenstruktur Änderungen durchführen. Das heißt, wir haben es hier dann, wenn diese Prozesse nebenläufig sind, mit einem Zugriff auf nebenläufigen Zugriff auf gemeinsame Daten zu tun. Und das haben wir ja festgestellt, ist typischerweise ein kritischer Abschnitt, wo was schief gehen kann. Deswegen müssen diese Zugriffe auf gemeinsame Daten unter gegenseitigen Ausschluss gestellt werden und werden daher mit entsprechenden Log- und Unlog-Operationen geklammert. Fragen? Wenn Sie sich vorstellen, dass Sie so einen Webserver haben, nehmen wir mal an Google, dann können Sie sich vorstellen, dass ein Prozess irgendwo bei Google nicht in der Lage wäre, Millionen von Anfragen pro Minute beantworten zu können. Aber auch bei banaleren Fällen und weniger spektakulären Anwendungen stellt sich die Frage, reicht ein Prozess aus, um jetzt den gewünschten Durchsatz erfüllen zu können? Und das ist häufig nicht der Fall. Deswegen muss man darüber nachdenken, in welcher Weise man den Durchsatz eines solchen Servers erhöhen kann. Und das macht man eben in der Regel dadurch, dass man Parallelität innerhalb des Servers einführt, in dem Sinne, dass eben dann mehrere Aufträge gleichzeitig in Bearbeitung sein können. Wir wollen hier jetzt nur zwei Mechanismen kennenlernen. Das eine ist die Reproduktion oder Cloning und das andere ist das Fließbandprinzip. Cloning heißt, dass wir ein Programm, nämlich das Programm, aus dem dieser Serverprozess besteht, natürlich mehrmals starten können. Alle Programme, alle Prozesse führen das gleiche Programm aus, nämlich das Serverprogramm, aber sie sind mehrfach gestartet. Wir haben also auf diese Art und Weise unseren Server reproduziert. Wir haben ihn geklont und wir können jetzt hier beliebig viele Serverprozesse aktiv halten. Und wenn irgendjemand einen Service hier haben möchte, dann schickt er eine Nachricht an den bekannten Kanal. Aber hinter dem Kanal verbergen sich eben nicht nur ein Prozess, sondern vielleicht 10 oder 100 oder 1000 Prozesse. Und man kann das sogar so extrem machen, dass jedes Mal, wenn hier eine neue Nachricht reinkommt, ein neuer Prozess gestartet wird, der nichts anderes macht, als genau diese eine Nachricht, diesen einen Auftrag zu bearbeiten. Und das heißt dann, dass wir hier sehr viele haben können. Man kann es auch so machen, dass man die Anzahl der Prozesse hier festlegt auf 10 oder 100 oder 1000 und die warten dann halt auf Eingaben. Und wenn immer eine neue Nachricht reinkommt, dann wird einer von denen deblockiert und kümmert sich um diesen Auftrag. Wir haben dann viele Aufträge gleichzeitig in Bearbeitung und die können sich natürlich auch überholen, diese Auftragsbearbeitung. Das heißt, die Ergebnisse müssen nicht unbedingt in derselben Reihenfolge zurückgeschickt werden, wie sie hier am Eingangskanal angekommen sind, weil manche Aufträge dauern länger, manche dauern kürzer. Und ein kürzerer Auftrag, der später eingekommen ist, wird dann vielleicht früher beantwortet als der längere, der früher angekommen ist. Wenn wir P dieser Prozesse haben, dann können wir eben bis zu P Aufträge gleichzeitig in Bearbeitung haben. Und das Ganze ist sehr leicht zu realisieren. Was man jedoch feststellt, und wir hatten da gerade auch eine Promotion letztes Jahr abgeschlossen zu dem Thema. Was man feststellt ist, dass der Durchsatz typischerweise mit TP, Throughput, abgekürzt, also Anzahl der abgefertigten Aufträge pro Zeiteinheit mit der, wenn P die Zahl der Prozesse ist, der Parallelitätsgrad des Servers, dass das zwar zunächst ansteigt, aber dann irgendwo ein Maximum erreicht und dann wieder brutal absinkt. Das heißt, wenn man zu viele von diesen parallelen Prozessen einsetzt, dann treten die sich gegenseitig auf die Füße, zum Beispiel, weil sie sich synchronisieren müssen an irgendwelchen kritischen Abschnitten an dieser Stelle und dann bricht die Performance, dann bricht der Durchsatz ein und diesem Problem, wie man dem entgehen kann, dem hat sich einer meiner Doktoranden in den letzten Jahren gewidmet. Zur Realisierung von solchen Mehrfachaktivierungen von Programmen muss vorausgesetzt sein, dass der Programmcode statusfrei ist, dass das Programm nicht versucht, auf seinen eigenen Programmcode schreibend zuzugreifen, dass also der Programmcode nur lesend zugegriffen wird. Und dann muss das Programm, auch wenn wir das Programm mehrfach starten, muss der Programmcode nur einmal im Speicher vorhanden sein, weil er ist ja für alle Programme derselbe und wird auch nur lesend zugegriffen. Dagegen wird jeder Prozess, weil er ja auch unterschiedliche Dinge bearbeitet, einen eigenen Datenbereich haben. Also das kann man sich sparen, das braucht man nur einmal, aber jeder Prozess hat seinen individuellen Datenbereich. Ja. Also der Kanal reproduziert eigentlich gar nicht. Der Kanal liegt nur so rum und nimmt Nachrichten entgegen und lässt sie da liegen. Und wenn ich dann eben 20 Prozesse habe, 20 Prozesse gestartet habe und all diesen Prozessen sage, du holst bitte deine Nachricht aus diesem Kanal, dann machen die das auch. Ja? Also die greifen dann auf den Kanal zu, wenn einer frei wird, geht er da rein, holt die nächste Nachricht aus der Warteschlange, bearbeitet sie. Und in dieser Nachricht würde dann der Auftraggeber reingeschrieben haben, die Rückmeldung, das Ergebnis bitte an diesen meinen Eingangskanal schicken.
Also wird sie direkt zurückgeschickt?
Die wird direkt, die ist Teil der Nachricht und geht daher an denjenigen Prozess, der die Nachricht auch bearbeitet. Ja, genau. Der Client schreibt in seine Nachricht rein, Rückmeldung bitte an den und den Kanal. Also praktisch seine eigene Mailbox-Adresse gibt er da an. Eine andere Möglichkeit ist das Fließbandprinzip, was ja auch auf Hardware-Ebene eingesetzt wird, dass man zur Beschleunigung der Befehlsabarbeitung im Prozessor ja auch bei den einzelnen Instruktionen, die bearbeitet werden, unterschiedliche Phasen identifizieren kann und man deswegen mehrere dieser Aufträge hintereinander durch diese Prozessor-Pipeline durchschieben kann. Das ist so ähnlich wie bei einer Autowaschstraße. Eine Autowaschstraße besteht ja auch aus verschiedenen Stationen. Und eigentlich ist es so, dass eben ein Auto da reinfährt und dann durchläuft es diese verschiedenen Stationen und hinten kommt es dann sauber und geföhnt wieder raus. Aber da wir diese unterschiedlichen Stationen haben, ist es natürlich sehr viel effizienter, nicht nur immer ein Auto durch die Waschstraße fahren zu lassen, sondern mehrere, 4, 5, je nachdem, wie viele Phasen wir da haben und wie lang diese Waschstraße ist. Und genauso macht man das auch im Prozessor, das Pipelining-Prinzip. Mehrere Befehle werden durchgeschoben durch diese Pipeline, wie Autos durch die Waschstraße. Und das gleiche Prinzip wollen wir jetzt hier auch anwenden, weil wir ja dadurch den Durchsatz an der Waschstraße bzw. am Prozessor bzw. am Server auf die Art und Weise steigern können. Also die Idee besteht darin, wenn wir unseren Serverprozess beschleunigen wollen, dann zerlegen wir seinen Code. Das soll also hier der Code sein. Hier ist wieder angedeutet, dass es sich um einen zyklischen Prozess handelt, der hier in einer Receive-Operation wartet, bis Aufträge einlaufen und dann anfängt, diese Aufträge zu bearbeiten. Hier ist er mit der Bearbeitung fertig und schickt das Ergebnis zurück. Und den zerhacken wir jetzt. Wir schneiden diesen Code irgendwie auseinander an Stellen, die irgendwie auch von der Funktion des Serverprozesses sinnvoll sind und machen aus diesem einen Prozess drei Prozesse. Ein Prozess ist für die Phase 1 zuständig, ein zweiter Prozess für die Phase 2 und ein dritter Prozess für die Phase 3. Wenn dann ein Auftrag reinkommt, dann muss der ja erstmal diese Phase 1 durchlaufen. Das macht er auch hier. Hier ist die Phase 1 fertig und der Prozess, der hier jetzt neu entstanden ist, der gibt jetzt das Zwischenergebnis dieser Auftragsbearbeitung an den nächsten Pipeline-Prozess, an den Prozess B weiter und geht selbst in seinem Code wieder da oben hin und holt sich sofort den nächsten Auftrag rein. Das heißt, während der erste Auftrag, den er bearbeitet wurde, jetzt in die Phase B geleitet wurde, kann er schon wieder anfangen, den nächsten zu bearbeiten. Und B würde das Gleiche machen, der schiebt dann den Auftrag, wenn er fertig ist, an den dritten Pipeline-Prozess C weiter und kann selbst hier wieder weitermachen und den nächsten Teilauftrag weiter bearbeiten, sodass hier mehrere Aufträge gleichzeitig sich in dieser Pipeline befinden, im Gegensatz zu dieser ursprünglichen Lösung, wo ja immer nur ein Auftrag hier bearbeitet wird. Okay? Also das ist die Autowaschstraße, in die wir immer nur ein Auto reinlassen und warten, bis das letzte Auto das Ding verlassen hat, bevor der nächste hier reinkommt. Und hier haben wir mehrere gleichzeitig in Bearbeitung. Also wenn wir hier das uns nochmal angucken, in diesem Fall würde es jetzt nur aus zwei Phasen bestehen, dann wären hier die Aufträge am Eingangskanal dieses ganzen Servers und ein Auftrag wäre hier in Bearbeitung. Mehrere könnten vielleicht hier, da muss es auch wiederum einen Kanal geben zwischen dem hier und dem hier, wo diese Zwischenaufträge abgespeichert werden, weil es kann ja sein, dass der hier sehr viel schneller arbeitet als der hier und dann muss man hier eine Puffermöglichkeit dazwischen haben. Und ein weiterer Prozess ist vielleicht gerade hier in Bearbeitung und ein weiterer Auftrag ist gerade fertig geworden und sein Ergebnis wird an den Client zurückgeschickt. Hier ist nochmal eine andere Darstellung. Diese Kringel mit den Zahlen drin sollen Aufträge charakterisieren. Auftrag 1, Auftrag 1, Auftrag 1, wie dieser Auftrag hier diese verschiedenen Phasen der Pipeline durchläuft, wie dann der nächste Auftrag hier reinkommt und auch wieder die Phasen durchläuft, ein dritter, ein vierter und wie dann aber zwischendurch, je nachdem wie lang diese Bearbeitungen dauern, dann durchaus auch mal Leerzeiten auftreten können oder wie in dem Fall ein Auftrag hier offensichtlich warten muss, bevor er zwischen Phase 1 und Phase 2 weiter bearbeitet wird. Hier haben wir im Gegensatz zu dem vorher beliebig viele Aufträge in der Pipeline, weil eben sich beliebig viele hier irgendwo zwischendrin in Pufferbereichen aufhalten können. Wir haben hier keinen Überholvorgang, weil die alle so schön brav der Reihe nach durch diese Pipeline durchgeschoben werden. Wir haben aber einen höheren Transportaufwand als beim Cloning, weil wir eben hier diese inneren Kanäle brauchen. Hier sehen Sie das Senden und Empfangen. Da ist noch irgendwo ein Kanal dazwischen. Das kostet auch im Sinne von Transport von Daten im Speicher und insgesamt natürlich etwas schwieriger zu realisieren, aber durchaus gelegentlich eine sinnvolle Option. Man kann das auch mischen. Das heißt, Pipelining und Cloning gleichzeitig einsetzen. Hier sehen Sie eine Pipeline, die nochmal reproduziert ist, mehrfach, also mehrfach vorhanden ist. Da muss man jetzt auch ein bisschen aufpassen, wie man das geschickt oder ungeschickt macht. Ist da irgendwas zum Wischen? Nehmen wir mal an, wir haben hier einen Prozess, der braucht insgesamt 10 Zeiteinheiten. Wie groß ist der maximale Durchsatz an diesem Server, wenn ein einzelner Auftrag 10 Zeiteinheiten braucht? Durchsatz heißt Aufträge pro Zeiteinheit. Wenn ein einzelner Auftrag 10 Zeiteinheiten braucht, dann ist der Durchsatz 1 durch 10. Okay? 0,1 Aufträge pro Zeiteinheit. Also, der Durchsatz ist eine Rate und Rate ist immer 1 durch Zeit, die ich brauche. Jetzt nehmen wir mal an, wir zerhacken den. zerhacken den in der Weise, dass der erste Teil 2 Zeiteinheiten braucht, der zweite Teil 6 Zeiteinheiten und der dritte wieder 2 Zeiteinheiten. Dann haben wir also diese Struktur. Insgesamt braucht ein Auftrag immer noch 10 Zeiteinheiten. Frage ist aber, wie ist jetzt der Durchsatz? Ich kann ja jetzt mehrere hier durchschieben. Hat jemand eine Idee? Also Durchsatz in dem Sinne, in welchem Takt kommen die da hinten raus? Wie viele Aufträge, abgefertigte Aufträge, kommen da unten aus dieser Pipeline raus? Ja?
Naja, wir haben jetzt aus einem drei gemacht, jetzt haben wir dreimal so viele Aufträge, denn in der gleichen Zeit, wie der eine Auftrag dann kommt, ist unser Durchsatz dreimal höher, bei 0,3 dann.
Ja, das ist genau die Frage. Ist das dreimal höher? Höher, ja, höher. Das ist ja auch die Idee, sonst wäre es ja irgendwie albern. Der Punkt ist, dass es eben darauf ankommt, wie wir das ganze Ding zerhacken. Also hier haben wir offensichtlich jetzt nur noch 2 Zeiteinheiten. Das heißt, wenn hier permanent Aufträge reinkommen, dann hätte diese Phase für sich genommen einen Durchsatz von 0,5, ja. 1 durch 2, 0,5. Diese Phase, was hätte die für einen Durchsatz für sich genommen? 1 durch 2. 1 durch 6. Hätte also einen Durchsatz von 1 Sechstel oder 0,166666. Periode. So, und das letzte, also hier hätten wir ein Halb, hier hätten wir ein Sechstel und hier hätten wir wieder ein Halb. Das müssen Sie sich jetzt wirklich so vorstellen wie Rohre, die einen gewissen Durchsatz haben. Hier ist das Rohr ein bisschen dicker, da geht ein Halb durch. Hier wird es ein bisschen dünner, da geht nur ein Sechstel durch. Und da wird es wieder ein bisschen dicker, der geht wieder ein Halb durch. Und wie das bei Rohren so ist, die Stelle, die den Engpass darstellt, bestimmt den Durchsatz des ganzen Gebildes. Also haben wir hier an der Stelle unseren Engpass definiert. Also der Durchsatz dieser ganzen Pipeline wird bestimmt durch das Minimum der Durchsätze in den einzelnen Phasen. Also der Gesamtdurchsatz ist hier, wenn wir hier 0,1 als Durchsatz haben, TP, dann haben wir hier ein Sechstel oder 0,167. Okay, soweit? So, jetzt die Frage. Wenn wir jetzt beispielsweise dran denken, dass wir ja auch klonen können, wir müssen auch nicht das Ganze klonen, wir können auch einzelne Teilprozesse, einzelne Phasenprozesse hier klonen. Auf welche Idee könnte man dann beispielsweise kommen? Könnte man. Man könnte ihn auch in 20 oder in 100 Teile teilen, aber meistens ist es so, dass es eine gewisse logische Zerlegung gibt, weil man wirklich drei verschiedene Aufgabenbereiche in diesem Prozess identifiziert. Also bleiben wir mal dabei, dass wir diese Zerlegung jetzt so vorgenommen haben, weil sie uns aus irgendwelchen übergeordneten Gründen so opportun erschien. Wenn wir jetzt die Struktur haben und Cloning einsetzen wollen, dann würden wir was machen? Drei Prozesse für alles oder für den mittleren?
Also ich habe es jetzt verstanden, dass wir drei Prozesse jeweils für den ersten, für den mittleren und für den letzten.
Das können wir, aber es wäre nicht nötig, wenn wir zum Beispiel jetzt sowas machen. Dann haben wir hier 2,5 als Durchsatz. Hier haben wir bei einem ein Sechstel. Da wir ihn aber dreimal haben, parallel zueinander, haben wir hier 3 mal 1/6. Ja? 3 mal 1/6 gleich 1/2. Und hier haben wir wieder 1/2. Und dadurch hat jetzt jede dieser 3 Phasen den gleichen Durchsatz, nämlich 1/2. Und deswegen kommt da unten auch als Gesamtdurchsatz 0,5 raus. Okay. Ja.
Und zwar, wenn man den ja schon in 2 Teile teilt, dann wäre der Durchsatz ja auch immer 0,5.
Wenn man ihn in 2 Teile teilt, richtig, ja.
5/10 oder was?
Ja. Aber der, was ich dagegen zu sagen habe, wäre halt, dass man oft nicht frei ist, in wie viele Teile man das teilt. Dass es einfach logisch-funktionale Gründe gibt. Sie können auch so einen Prozessor nicht in 20 Stücke zerhacken, weil es gibt eben 4 ausgewiesene Phasen in der Bearbeitung eines Befehls. Und so sind wir hier auch manchmal gebunden, dass wir sagen müssen, okay, das ist eine sinnvolle Phase, das ist eine sinnvolle Phase und das ist eine sinnvolle Phase. Und wenn das vorgegeben ist, dann bleibt einem dann eigentlich nur so eine Möglichkeit, das dann wieder auszubalancieren, dass die einzelnen Phasen die jeweils gleichen Durchsätze haben. Hopsa. Denkste. Aber wir können hier mal kurz auflockern. Die verschiedenen Fächer an einer Universität werden vor das Problem gestellt, wie beweise ich, dass alle ungerade Zahlen größer als 2 Primzahlen sind. Die Ingenieure kommen auch nicht gut weg. Der Programmierer bleibt in der Endlosschleife hängen. Der Softwareverkäufer verspricht wieder Sachen, die er nicht halten kann. Alle fertig gelesen? So, da wir das gerade besprochen haben, hier. Ja. Ist jetzt leicht, ist ja noch ganz warm alles. Wer ist für A? Wer ist für B? Wer ist für C? Wer ist für D? Und wer ist für E? Don't know. 2. Und dann gibt es noch ein paar, die sind für F, bin zu faul, die Hand zu heben. Okay, Lernziel erreicht. Das Ergebnis ist offensichtlich ein Drittel. Ich glaube, ich muss es nicht erläutern. Sie haben ja auch fast alle richtig getippt. So, jetzt wollen wir uns aber noch... Das werden Sie dann auch im Web zusammen mit dem Kapitel 6 auf ISIS vorfinden. Ich habe das schon weitergeleitet. Hauptspeicherverwaltung. Sie können sich vielleicht erinnern an die ersten Kapitel, wo es um Rechnerarchitektur ging. Wir hatten die von Neumann-Architektur, die im Wesentlichen aus einem Prozessor besteht, in dem die einzelnen Befehle verarbeitet werden. Und dann haben wir als zweite wesentliche Komponente den Speicher, den Hauptspeicher, in dem sowohl die Befehle liegen, also der Programmcode, als auch die Daten, die in diesen Befehlen verarbeitet werden. Beides im Hauptspeicher. Und die Frage ist jetzt, wie adressiert und verwaltet man so einen Hauptspeicher, der ja relativ groß sein kann. Zunächst mal abstrahieren wir ein bisschen von dem Hauptspeicher und sagen, jedes Programm hat einen Adressraum. Im einfachsten Fall ist das auch identisch mit dem Speicher. Als eine zusammenhängende Menge von Adressen, fängt bei 0 an und hört bei irgendeiner ganzen Zahl auf. Und in diesem Adressraum liegen jetzt sowohl die Befehle, also das Programm, als auch die Daten. Jetzt werden wir feststellen, dass diese Adressräume nicht vollständig belegt sind in der Regel. Das heißt, Teile davon können undefiniert sein. Und wenn man auf so einen undefinierten Teil zugreift, dann klopft einem der Prozessor auf die Finger und sagt, da darfst du nicht zugreifen. Und dann wird unter Umständen das Programm abgebrochen. Wenn solche individuellen Adressräume für die einzelnen Programme unterstützt werden, dann spricht man von einem logischen Adressraum. Und dagegen gibt es auch den physischen Adressraum, der aber auch nicht notwendigerweise identisch ist mit dem physischen Hauptspeicher. Aber hängt eng damit zusammen. Und dann werden wir irgendwann auch noch den virtuellen Adressraum kennenlernen, der aber so etwas Ähnliches ist wie der logische Adressraum. Der physische Adressraum ist das, was Sie adressieren können. Wenn Sie eine 32-Bit-Maschine haben, dann können Sie Adressen bis zu einer Länge von 32 Bit verwenden. Das heißt, wie groß, wie viele unterschiedliche Speicherzellen kann man da definieren? Ja? Ein bisschen mehr als 4. Milliarden, ja, okay, 4 Gigabyte kann man damit adressieren. 2 hoch 32 minus 1 wäre die oberste Adresse, wenn wir bei 0 anfangen zu zählen. In der Regel haben Sie aber nicht alles ausgeschöpft, sondern was Sie tatsächlich als RAM installiert haben, kann durchaus kleiner sein. Das heißt, Ihr Random Access Memory, Ihr tatsächlicher Hauptspeicher, füllt nicht den ganzen physikalisch möglichen Adressraum aus. Hier hat man das mal so angedeutet, das ist sozusagen alles, was prinzipiell adressierbar wäre und ein Teil davon ist von dem RAM belegt. Und dann gibt es noch andere Bereiche des physikalischen Adressraums, wo zum Beispiel andere Speicher, nicht der Hauptspeicher, sondern ein ROM oder EEPROM oder was Ähnliches eingeblendet sind, wo zum Beispiel der Bootcode hinterlegt wird beim Einschalten des Geräts, also diese Sequenzen, die wir benötigen, um das Betriebssystem erstmal hier in den RAM zu laden und das Ganze zu initialisieren. Auch ist in den physikalischen Adressraum üblicherweise eingeblendet Register, die wir brauchen, oder Pufferbereiche, die wir brauchen, um eine Ausgabeoperation durchzuführen. Wenn also dann so eine Adresse ankommt, dann wird geguckt, in welchen Bereich fällt die? Ist das RAM? Ist das ROM? Oder sind das irgendwelche EA-Controller? Und entsprechend dann physikalisch auf das jeweilige Gerät verzweigt in diesen internen Switches, die Sie da eingebaut haben. Uns interessiert jetzt nur der RAM, also der Hauptspeicher, der physikalisch vorhanden ist, in dem eben Ihre Programme und Daten abgelegt sind. Der ist in der Regel aus irgendwelchen Silizium-Technologien hergestellt und beruht darauf, dass Spannung anliegt. Der verbraucht also Strom. Wenn Sie also den Stecker ziehen oder der Akku leer ist, dann geht der Inhalt des Hauptspeichers verloren. Also bei einem Crash ist der Inhalt des Hauptspeichers futsch. Wenn das System eingeschaltet wird, dann wird schrittweise beim Hochfahren das Betriebssystem hier an einen Teil dieses Hauptspeichers geladen. Und wenn Sie ein Programm starten, dann wird auch dieses Programm in diesen Hauptspeicher geladen und weitere Programme, die Sie noch starten. Vieles wird ja gestartet, ohne dass Sie das explizit wollen oder irgendetwas dazu tun. Sie können ja mal gucken, welche Programme in Ihrem Rechner gerade ausgeführt werden. Das sind schon einige. Und so typischerweise hat man heute eben so einige Gigabyte als Hauptspeicher. Aber nur eben bei so Standard-Notebooks oder Standard-Desktops, wenn Sie irgendwelche eingebetteten Geräte haben, einen Controller im Auto, der die Einspritzung am Motor steuert, dann kann das auch irgendwas im Kilobyte- oder im Megabyte-Bereich sein. Ja? Also diese Programme können insgesamt nicht mehr als 4 Gigabyte Adressraum haben. Aber Sie können trotzdem in dem System irgendwie 64 Gigabyte Hauptspeicher haben. Nur der Adressraum dieses 32-Bit-Programms wird auf 4 Gigabyte begrenzt sein.
Ist es dann auch so, wenn ich sozusagen die ersten sozusagen 32 Bit von meinem Adressraum belegt habe vom RAM?
Nee, es ist nur so, dass eben das einzelne Programm begrenzt ist auf 4 Gigabyte für seinen eigenen Adressraum. Aber Sie können beliebig viele davon reinpacken. Also das muss man sich, in Ihrem Fall wäre es dann so, dass das hier maximal 4 Gigabyte sein kann, wenn es so ein 32-Bit-Programm ist. Aber insgesamt ist vielleicht mehr zur Verfügung. Und die Frage ist jetzt, wie packen wir diese einzelnen disjunkten, separaten Adressräume der einzelnen Programme gleichzeitig in den Speicher? Wir haben ja gesagt, wir haben Prozesse eingeführt, damit mehrere Programme gleichzeitig bearbeitet werden können. Deswegen müssen wir laufend den Prozessor umschalten. Und Voraussetzung dafür ist, dass alle diese Programme auch wirklich im Hauptspeicher präsent sind. Sonst wäre das schnelle Umschalten nicht möglich. Im einfachsten Fall, und so würde man das vielleicht auch machen, wenn man so ein Steuergerät für unter der Motorhaube programmiert. Könnte so ein Programmadressraum so sein, dass das fest irgendwo im Hauptspeicher abgelegt wird und dass die Adressen, die hier verwendet werden, auch explizit im Programm fest reingeschrieben werden. Das heißt, wenn das hier die Adresse 317 ist, wo da irgendein Datum abgelegt wird und irgendwo steht da ein Load-Befehl drin, dann steht da auch Load Adresse 317. Das heißt, physischer Adressraum und logischer Adressraum fallen zusammen und deswegen nennt man das auch absolute Adressierung. Die Adresse, die in meinem Befehl drin steht, egal ob das ein Jump-Befehl oder ein Load- oder ein Store-Befehl ist, ist die, die auf den Adressbus gegeben wird und auch identisch ist mit der Speicheradresse. Also, was in meinem Programm, in meinem Befehl hier drin steht, kann direkt zur Adressierung des Speichers verwendet werden. Was würde das heißen? Das würde heißen, dass, wenn Sie ein Programm kaufen, nehmen wir mal an, Microsoft Office, dass dann, das sind ja dann ausführbare Programme, die werden ja nicht übersetzt, sondern die sind bereits übersetzt, das sind Ausführprogramme, dann müsste ja da bereits festgelegt sein, in welcher Adresse des Hauptspeichers die geladen werden müssen, sonst würde das ja nicht funktionieren. Und wenn Sie ein anderes Programm hätten, Star Office, was vielleicht die gleichen Adressen für sich vorgesehen hat, dann würden die sich gegenseitig ins Gehege kommen. Das heißt, dann müssen sich die Hersteller vorher absprechen, wer welche Adressen in diesem Hauptspeicher belegt. Das funktioniert natürlich nicht. Deswegen kann man mit absoluter Adressierung nur arbeiten, wenn man insgesamt nur 2-3 Programme hat, die man genau kennt und wo man genau weiß, okay, Programm 1 hier, Programm 2 hier, das wird einmalig geladen. Beim Herstellungsprozess und die bleiben da auch ewig drin liegen, wie eben bei der Steuerung unter der Motorhaube, was eine ganz andere Situation ist als bei so einer offenen Plattform wie ein Notebook oder ein Desktop, wo man beliebig Programme starten und beenden kann. Also hier würden die Adressen zur Übersetzungszeit festgelegt. Und das ist ein sehr früher Zeitpunkt. Das ist das, was ich gerade angesprochen habe. Man müsste sich dann vorher abstimmen und das würde wahrscheinlich nicht funktionieren. Deswegen würden sich solche Programme vermutlich ins Gehege kommen. Eine weitere Idee oder eine Idee, das Problem zu beheben, wäre, dass man zum Ladezeitpunkt, wenn das Programm gestartet wird, sich anguckt, wo im Hauptspeicher ist denn etwas frei. Das heißt, jedes Programm geht davon aus, dass es vorne ganz im Speicher bei der Adresse 0 beginnt. Tatsächlich stellen wir aber fest, wenn das Programm geladen wird, dass der erste Teil schon belegt ist und wir tatsächlich das Programm nicht an Adresse 0, sondern an Adresse K beginnen lassen wollen. Dann könnten wir hergehen und könnten sagen, okay, wir rattern einmal durch dieses Programm durch und überall, wo wir eine Adresse finden, addieren wir einfach K obendrauf, dann stimmt's wieder. Und dann können wir das Programm hier an die Stelle K legen und dann stimmen die Befehle relativ zueinander, die Adressen relativ zueinander wieder. Man spricht dann hier auch von einem verschiebbaren Programm, weil offensichtlich jedes Mal, wenn wir das Programm neu laden, kann es an eine andere Stelle verschoben werden. Und wir könnten es, wenn wir hier nochmal irgendwelche Adressen addieren oder subtrahieren, können wir es im Speicher nochmal verschieben. Das ist aber auch noch unbefriedigend. Aber wir kommen wenigstens ohne weitere Unterstützung aus. Wir könnten in diesem Fall immer noch die Adressen, die wir dann hier in den Befehlen vorfinden, direkt verwenden. zum Adressieren. Meistens ist es aber so, dass man relative Adressierung macht. Das heißt, die Adresse, die in unseren Befehlen hier steht, ist von vornherein als eine Relativadresse gedacht, die sich auf den Anfang des Adressraums bezieht. Also jeder Adressraum fängt bei 0 an und alle Adressen, die hier dastehen, beziehen sich auf diesen Anfang, auf diese 0. Tatsächlich wird das Programm aber irgendwo in den Speicher reingeladen, nämlich an die Stelle R hier, ja, an die Stelle B. Da geht's los. Und deswegen wird im Prozessor ein spezielles Register vorgesehen, das heißt das Basisadressregister. Und in dem Basisadressregister steht genau die Stelle drin, wo dieser Adressraum anfängt. Sodass dann jedes Mal während der Befehlsabarbeitung im Prozessor zu der Adresse, die hier steht, die Basisadresse draufaddiert wird. Das ist hardwaremäßig im Prozessor schon so verdrahtet. Und erst das Ergebnis auf den Adressbus gelegt wird, um dann genau diese Speicherzelle adressieren zu können. Nee, Sie schütteln den Kopf. Sie haben es nicht richtig verstanden. Also wir nehmen mal an, dass hier steht R ist 17, ja. Das heißt, bezogen auf den Anfang des Adressraums sind wir hier an der Speicherzelle Nummer 17, wenn wir annehmen, das ist die Speicherzelle Nummer 0. Das ist sie aber nicht. B ist zum Beispiel 1024, weil wir unseren Adressraum nicht ganz vorne in den Speicher gelegt haben, sondern erst an der Stelle 1024. Also ist die Speicherzelle R wirklich am Platz 1024 plus 17. Und genau das passiert hier. B, Basisadresse, schreiben wir also 1024 rein. R ist 17. Hier findet eine Unverknüpfung statt. Was dann also da rauskommt, ist 1041. Und das ist auch die richtige Adresse. Wenn wir das Programm beispielsweise unterbrechen, aus dem Hauptspeicher rauswerfen und irgendwann 5 Minuten später wieder fortführen und es dann an eine andere Stelle packen, ist das alles gar kein Problem. Wir würden dann eben nur dieses Basisadressregister umladen müssen mit dem neuen Wert. Das Programm selbst kann unverändert bleiben, weil wir ja nur mit relativen Adressen arbeiten. Ja? Das heißt das, zumindest an dieser Stelle der Diskussion. Wir kommen noch zum virtuellen Speicherprinzip, wo wir sehen, es muss nicht alles schon durchreserviert sein. Es gibt vor allen Dingen auch, weiß nicht, ob Sie so weit schon gekommen sind in Ihrer Diskussion von Java, es gibt eben auch die Möglichkeit, dynamisch Objekte zu vereinbaren und da weiß man noch gar nicht, wie viel man davon braucht. Insofern ist ein solcher Adressraum auch durchaus etwas, was wachsen kann und schrumpfen kann. Das heißt, man kann mehr Speicher anfordern, man kann auch Speicher wieder freigeben. So, mit dieser relativen Adressierung sind wir jetzt leicht in der Lage, mehr Programmbetrieb zu realisieren. Jedes Programm liegt irgendwo im Speicher. Im Moment nehmen wir an, noch schön zusammenhängend, also irgendwo von Speicherzelle X bis Speicherzelle Y. Und jedes Programm hat eben seine eigene Basisadresse und beim Ausführen des Programms wird dafür gesorgt, dass das Basisadressregister mit dem jeweiligen Anfangswert hier geladen wird. Tatsächlich sieht es häufig so aus, dass der logische Adressraum aus einem Programm, aus dem eigentlichen Programmtext, also da, wo die Befehle liegen, besteht. Dann gibt es einen Teil, wo statische Daten abgelegt werden, die eben von vornherein bekannt sind. Und alles andere ist dynamisch, also Objekte, die dynamisch generiert werden, liegen dann hier auf dem sogenannten Heap, der in dieser Richtung wächst, und am anderen Ende liegt der Aufrufstack für Methodenaufrufe und deren lokale Variable, und die wachsen so gegeneinander. Und in der Regel ist dieser Adressraum groß genug, dass hier keine Kollisionen entstehen. Kann aber trotzdem passieren, und dann ist in der Regel mit dem Programm etwas fehlerhaft und dann würde es auch abgebrochen werden. Jetzt gehen wir mal hier zurück. Wenn wir das so machen, dass wir irgendwo jetzt Programme zusammenhängend da reinlegen, und jetzt kommt ein Programm, was auch ausgeführt werden soll, und das ist ein bisschen größer als die Lücke hier, dann würde das offensichtlich nicht reinpassen. Weil da passt es nicht rein, wenn es da nicht reinpasst, da oben passt es auch nicht rein. Insgesamt hätten wir zwar genug Speicher zur Verfügung, aber dummerweise keine hinreichend große Lücke zwischen den bereits schon vorhandenen Programmen. Was man jetzt machen könnte, wäre, man schiebt hier ein bisschen, schiebt das hier weiter hoch, aber das ist auch eine relativ umfangreiche Aktion. Und man hätte grundsätzlich das Problem, dass man hier so ein bisschen Verschnitt hat, nicht gelöst. Deswegen geht man dazu über, den Programmadressraum in kleine Stücke zu zerhacken, weil man die kleinen Stücke besser im Speicher unterbringen kann und der Verschnitt dadurch vermieden wird. Das heißt dann aber, dass diese ganze Umsetzung ein bisschen aufwendiger wird. Vorher brauchten wir nur ein Basisadressregister. Jetzt müssen wir uns merken, wenn wir den Programmadressraum in viele Stücke zerlegen, müssen wir uns merken, wo liegt dieses Stück, wo liegt dieses Stück, wo liegt dieses Stück. Und dafür braucht man Hardware-Unterstützung. Und dieses Stück Hardware, was diese Unterstützung liefert, heißt Memory Management Unit und ist Teil des Prozessors und hat die Aufgabe, logische Adressen, die im Programm verwendet werden, auf physische Adressen für den Adressbus, für die Adressierung des Hauptspeichers umzusetzen. Man nennt das Ganze auch streuende Adressierung im Gegensatz zu der zusammenhängenden Adressierung, weil jetzt unser Adressraum kreuz und quer im Speicher verteilt sein kann und andere Programmadressräume genauso kreuz und quer verteilt sein können. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man zerhackt den Adressraum in gleich große Teile oder in variabel lange Teile. Wenn man ihn in gleich große Teile zerhackt, dann spricht man hier von Seiten, Englisch Pages. Und dann würde man den Speicher natürlich auch so in einzelnen Einheiten vergeben. Und da die Einheiten, in denen der Speicher dann unterteilt wird, die heißen dann Page Frames, wörtlich übersetzt Seitenrahmen, weil ein Page Frame eben gerade eine Page aufnehmen kann. Im Deutschen gibt es aber gelegentlich auch den Begriff Kacheln, weil wie im Badezimmer eben der Hauptspeicher gekachelt ist, in Kacheln gleicher Größe. Und typische Größen für solche Kacheln sind eben 4 Kilobyte beispielsweise. Wenn wir so eine Seiteneinteilung haben, dann wird es jetzt ein bisschen komplizierter mit der Adressumsetzung. Dann besteht unsere Adresse aus zwei Teilen. Einmal sagen wir, welche Seite das ist, und dann sagen wir, welches Byte innerhalb der Seite wir meinen. Das hier sind die Seiten. Wir würden hier einfach sagen 0, 1, 2, 3, 4, Seite Nummer 4. Und innerhalb der Seite, die ja 4K beispielsweise groß ist, das 17. Byte. Dann hätten wir hier Nummer 4, hatte ich gesagt, und hier die 17. Jetzt müssen wir aber wissen, wo liegt denn hier die Seite 4 im Speicher? Das heißt, in welchen Page-Frame ist diese Page hier eingelagert oder auf welchen Page-Frame ist sie abgebildet? Und dafür brauchen wir eine Seitentabelle. In dieser Seitentabelle, das können Sie sich als ein Array vorstellen, was mit der Seitennummer indiziert wird. Und da gehen wir hier rein und gucken beim Eintrag Nummer 4 und dann steht hier die entsprechende Kachelnummer drin. Also, wenn die Seite 4 hier in der Kachelnummer 23 liegt, 1, 2, 3, 4 hier durchgezählt, Nummer 23, dann würde hier eine 23 stehen. Und dann muss man nur noch die Byte-Adresse hier hinten wieder dranhängen an diese Kachelnummer und hat wieder eine vollständige, gültige Speicheradresse. Also wenn wir mal annehmen, dass wir... Warum gibt es denn hier nichts zum Wischen? Oder bin ich blind? Also angenommen, wir haben 32-Bit-Adressen und wir haben eine Seitenlänge von 4 Kilobyte. Wie viele Bits brauche ich, um 4 Kilobyte adressieren zu können? Kilobyte. 4096 Byte ist 4096 ist 2 hoch. Wie viel? Ratter, ratter, ratter. Bitte? 12. Also, dann brauche ich hier 12 Bit für die Byte-Adresse. Heißt manchmal auch Offset. Also das ist die Adresse innerhalb dieser Seite. Und dann hätte ich hier bei 32 Bit noch 20 Bit übrig, um sehr viele Seiten auszuwählen. Was jetzt passiert, wir haben hier die 17, nee, was haben wir gesagt, 4. Wir haben hier die 4 und da sagen wir mal Byte Nummer 127. Und was durch diesen Mechanismus jetzt hier passiert, wir gehen hier, die Seitentabelle liegt natürlich irgendwo im Speicher, muss man dazu sagen. Deswegen müssen wir uns im Prozessor auch merken, wo denn diese Seitentabelle im Speicher liegt. Das heißt, wir nehmen das Tabellenadressregister, was uns hier die Anfangsadresse angibt, zählen die Seitennummer drauf und dann landen wir genau an dieser Stelle. Also der vierte Eintrag gerechnet ab da oben. Und hier steht jetzt eine 17 drin, oder nee, ich hatte gesagt 23. Das heißt, das wird umgesetzt in die Adresse, also nur dieser Teil hier nur der vordere Teil. Die Seitennummer wird umgesetzt in eine Kachelnummer. 23. Der Byte-Teil wird einfach übernommen. Sehen Sie hier, das wird hinten dran gehängt. K steht für Konkatenation. Und dann ist die endgültige physische Adresse, die auf den Adressbus gelegt wird, wo wir dann genau an der Speicherzelle rauskommen. Ist das zu schwierig für Freitagnachmittag oder nö? Ja? Auf Bit-Ebene. Hier werden 20 Bit mit 12 Bit konkateniert. Also hier, diese Seitentabelle, diese Adressen, die wären immer nur 20 Bit breit. Und deswegen hängen wir die 12 Bit hier noch hinten dran und haben hier wieder, Sie sehen auch, das hier ist ein bisschen schmaler als da. Das soll das auch deutlich machen, dass wir hier etwas Kürzeres haben als da. So, eine andere Möglichkeit besteht darin, dass wir unseren Speicher in Variable oder unseren Adressraum in variabel lange Teile zerlegen. Wir haben ja vorhin gesehen, typischer Adressraum besteht aus so einem Bereich, wo der Programmcode abgelegt ist, dann etwas für die statischen Daten, dann haben wir einen Stack-Bereich und einen Heap-Bereich. Und das wären ja gute Kandidaten, um die sozusagen zu diesen Teilstücken zu machen. Und das kann man auch so tun und nennt dann diese Teile Segmente im Unterschied zu Seiten. Also ein segmentierter Adressraum ist einer, der in variabel lange Stücke zerlegt ist. Wir haben hier wieder unseren Adressraum, zerlegen den in einzelne Segmente und können diese Segmente irgendwo dann im Speicher platzieren. Dann gibt es eben Teile, die belegt sind, andere Teile, die frei sind. Und wir müssen halt gucken, dass wir für unser Segment hier ein hinreichend großes freies Stück finden. Die Adressumsetzung in diesem Fall ist fast die gleiche, nur dass jetzt Segmente nicht nur an 4K, an Seitengrenzen anfangen können, sondern an beliebigen Stellen anfangen können, weil die können ja auch beliebig lang sein, also hören sie an einer beliebigen Stelle auf. Also sind hier auch beliebige Anfangsadressen möglich. Prinzipiell haben wir aber das Gleiche. Wir sagen Segment Nummer 5 und innerhalb des Segmentes Byte Nummer 3728. Und dann gehen wir mit der Segmentnummer hier wieder in unsere Segmenttabelle, deren Lage wir wieder im Prozessor im Tabellenbasis-Adressregister abgelegt ist und gelangen dann zu diesem Eintrag. Und da steht dann eine 32-Bit lange Adresse drin und das ist genau die Anfangsadresse des Segments im Hauptspeicher. Und auf diese Anfangsadresse müssen wir dann natürlich die Byte-Adresse addieren, um die endgültige Adresse dieser Speicherzelle zu kriegen. Hier nochmal der Unterschied. Seitenumsetzung und Segmentumsetzung. Wenn wir Seiten haben, sind die alle gleich lang und können eigentlich immer nur an solchen 4K oder in diesem Fall 16-Byte-Schranken anfangen. Also ich habe hier jetzt sehr kurze Seitenlängen gewählt. Und hier stehen auch keine vollen Adressen drin, sondern nur Kachelnummern, sodass, wenn das, da wird also jetzt hier diese Seite 0010, wird abgebildet auf die Kachelnummer 1101 und dann muss ich diese 1011 hier einfach hinten dranhängen und erhalte hier meine gültige Speicheradresse. Bei der Segmentumsetzung kann das Segment irgendwo anfangen, an irgendeiner 32-Bit-Adresse. Also hier würde das Segment 0010 an dieser Adresse anfangen. Und da müsste ich jetzt auf diesen Wert binär die 1011, die Byte-Adresse, drauf addieren. 1 und 1 gibt 0, behalte 1. 0 und 1 gibt 0, wieder behalte 1. 0 und 1 gibt wieder 0, behalte 1. Und so weiter und so fort. Als Ergebnis dieser Addition kommt gerade das hier raus. So, ganz zum Schluss macht man das in der Praxis doppelt gemoppelt. Das heißt, man hat Zeiten und Segmente. Wobei Segmente die größere Einheit ist und Seite die kleinere Einheit. Adressräume sind ja durchaus riesig, einige zig oder hundert Megabyte groß von größeren Programmen. Sie zerlegen diesen Adressraum in einzelne Segmente und jedes Segment besteht wieder aus einer bestimmten Seitengröße. Wir haben dann eine dreiteilige Programm- oder Datenadresse, die angibt die und die Segmentnummer, die und die Seite innerhalb des angegebenen Segments und dann dieses Byte innerhalb der angegebenen Seitenadresse. Und das ganze Schema sieht dann so aus, aber das gucken wir uns dann in der nächsten Stunde an. Und die nächste Stunde, die ist dann auch nicht mehr vor Weihnachten. Deswegen, der funkelt sogar. Wir sehen uns also wieder in der ersten Januarwoche. Ich wünsche Ihnen geruhsame Feiertage und kommen Sie wieder gesund und heil hier an.